Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zu Was liest eigentlich der Buchplausch? Ich bin Anja und ich sage Hallo zu Anne.
Hallo.
Hallo. Wie leiten wir ein in unser heutiges Thema? Also der Frühling steht vor der Tür, alles grünt und blüht jetzt irgendwann und wir reden über Pflanzen. Genau, aber das ist ein bisschen eine schräge Überleitung, ich weiß. Aber es geht um Pflanzen tatsächlich und zwar um ganz besondere und zwar die ganz kleinen. Ich hatte das irgendwo auch mal geschrieben, es sind die Teenager unter den Pflanzen. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt wirklich so genau trifft, aber unser Gast kann uns da gleich ein bisschen mehr erzählen dazu, weil er hat ein Startup gegründet, was durch Microgreens berühmt geworden ist und was sich hinter Microgreens versteckt, was das eigentlich ist, wie man auf die Idee kommt, sich mit sowas zu beschäftigen, das wird uns jetzt Robin Jörg gleich ein bisschen erzählen. Hallo Robin.
Hallo Anja.
Hallo.
Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, weil wir fanden das Thema sofort total spannend und haben gedacht, okay, das musst du jetzt einfach mal erzählen, was verbirgt sich jetzt dahinter. Und vielleicht, vielleicht gleich als allererstes, was sind eigentlich Microgreens? Weil wie du darauf gekommen bist, das klären wir dann gleich noch. Aber damit vielleicht mal alle unsere Hörer abholen, damit ihr da wisst, worüber reden wir eigentlich? Die Teenager unter den Pflanzen, die Babys, ja, vielleicht auch die, vielleicht ist noch kleiner. Nimm uns da einfach mal mit. Was ist denn das eigentlich genau?
Ich finde, du hast es schon sehr gut erklärt. Ich meine, ich versuche es seit 6 Jahren, das Ganze so unkompliziert wie möglich zu erklären. Erstmal hallo zusammen, auch an die Zuhörer. Wir produzieren bzw. haben uns darauf spezialisiert, Microgreens zu produzieren, das auf vertikaler Ebene, wie Anja gerade schon gesagt hat, die Teenager der Pflanzen bzw. des Gemüses. Sprossen sind das erste Wachstumsstadium, man könnte sagen der Kindergarten. Und Microgreens wachsen innerhalb von 4 bis 10 Tagen. Der Unterschied zu Sprosse ist, dass sie noch Sonnenlicht oder wie bei uns LED zugesetzt werden und ordentlich Nährstoffe und Chlorophyll tanken. Dadurch sehen sie dann aus wie Kressen, nur haben natürlich ganz andere Nährstoffvorteile als gewöhnliche Kressen. Zum Beispiel ein Brokkoli wie bei uns hat teilweise 40 bis 200 mal mehr Nährstoffe als der herkömmliche Brokkoli. Und das macht so interessant das Ganze auch unkompliziert, vor allen Dingen auf jeden Teller zu verwenden.
Von meinem sehr basalen Verständnis bedeutet das quasi, es geht einfach schneller, dass man die Pflanzen anbaut, weil man nicht so lange warten muss, bis sie erwachsen sind.
Richtig, genau. Also das erwachsene Stadium, wir bleiben jetzt beim Brokkoli, er wächst jetzt circa 8 Wochen, benötigt 240 Liter Wasser und unser Brokkoli wächst 7 Tage und benötigt 0,4 Liter Wasser, hat aber deutlich mehr Nährstoffe komprimiert auf 100 Gramm als der ausgewachsene, hat deutlich weniger Wasserverbrauch und hat einen ähnlichen Geschmack. Unser Gedanke ist natürlich, das Ganze nicht zu ersetzen, den herkömmlichen Brokkoli, sondern einfach nur eine frische Alternative auf jeden Teller zu sein. Ich meine, wir sind ja aktuell sehr in dem Trend der Supplementierung, aber eigentlich sollte man sich mehr auf die Ernährung fokussieren. Und die letzten Jahrzehnte der Industrialisierung des Foods haben wir auch leider, muss man sagen, weniger Nährstoffe in den Lebensmitteln generell. Nicht jetzt, sage ich mal, das ganze Thema mit den Supplements zu Ende denken, sondern eher auch wieder auf das Lebensmittel spezialisieren, die aktuellen Lebensmittel einfach wieder gesünder machen. Und da ist halt der Ansatz mit den Microgreens, dass man das Ganze natürlich ganzjährig, regional und vor allen Dingen auch pestizidfrei anbauen kann. Und ich meine, man muss sich nicht viel damit beschäftigen. Jeder kann eine Schere bedienen, ein bisschen abschneiden und auf dem Teller dekorieren. Man hat gleich gesunde, frische Nährstoffe auf jedem Teller.
Und warum kann man auf Pestizide verzichten?
Wir produzieren Indoor. Das heißt, wir sind wetterunabhängig. Und vor allen Dingen auch haben wir ein Monitoring bezüglich dann Ungeziefer oder sonstigen. Also unsere Farmen, wir haben komplett neue Standards gesetzt in der Lebensmittel-Food-Produktion. Und deswegen, wir verwenden ausschließlich Nährlösungen, quasi aufgefangenes Regenwasser, tun das aufbereiten, Magnesium, Kalium, also eigentlich nur Makronährstoffe hinzufügen, damit es einfach perfekte Bedingungen von der Wasserqualität her sind. Und wir sind komplett pestizidfrei, chemische Düngemittel werden nicht verwendet. Und da haben wir halt ein reines Naturprodukt geschaffen. Das Einzige, was nicht natürlich ist, ist das Licht. Das sind bei uns Far Red und Blau Anteile, die spezialisiert sind auf das Microgreen Stadium. Aber die Energie der LED-Lampen beziehen wir über unsere PV Anlage auf den Dächern.
Ja, aber man darf ja sagen, ihr seid ja in einem Keller. Also, wenn man sich das jetzt so vorstellt, oder? Und es sieht, also Keller war das eine, also ja, ist, man geht zu euch in der Stufe runter und zieht einen Schutzanzug an, weil das alles sehr, 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 sehr extrem clean ist und ganz, ganz, ne, abgeschottet. Und dann sieht es aus wie in einem Labor, finde ich. Also ein bisschen auch so ein bisschen spacig und halt ganz anders, als man sich jetzt so Feld, Wald und Wiese vorstellt. Also es ist wirklich was völlig anderes. Und das, was da rauskommt, also ich kann es sagen, weil ich es mal ausprobiert habe, es ist so wahnsinnig lecker. Das ist so cool. Da fragt man sich natürlich sofort, also ja, du hast jetzt ja gerade schon auch erläutert, wie wenig ihr an Wasser und Energie und braucht, ja. Also das ist ja, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, eigentlich könnte man das jetzt überall machen, oder? Solche Microgreens anbauen.
Genau, richtig. Also aktuell ist es ja so, dass wir im Winter gerade in Deutschland bis zu 40% der Lebensmittel im Frischebereich importieren. Und gerade halt auch die ganzen Kräuter, die kommen jetzt aus Spanien, Italien, Marokko, Kenia, gibt es große Listen, haben teilweise lange Transportwege hinter sich, viel CO2, die Düngemittelverordnung und Pestizidverordnung vor Ort in Marokko sind anders wie bei uns in der EU. Und am Ende des Tages ist es ein Produkt im Supermarkt, wo keine Transparenz dahinter ist. Und es sieht zwar gut aus, es schmeckt auch gut, der Preis ist auch super, aber darüber hinaus machen sich halt wenige Gedanken. Und das ist halt unser Ansatz. Wir wollen das Ganze kommunizieren, wir wollen es in die Welt bringen und vor allen Dingen auch eine frische Alternative sein zu herkömmlichen Kräutern oder auch Nährstoffen wie Supplements. Und warum nicht quasi in jeder Großstadt Microgreens Farm aufbauen, um halt wirklich auch die frischen Nährstoffe aus der Stadt für die Stadt zur Verfügung zu stellen. Und das ist der Ansatz. Wir haben Systeme entwickelt, die man Plug and Play skalieren kann, quasi wie neue Standards. Das ist so der Start gewesen. Wir haben jetzt hier unsere Farm eröffnet, letzten Jahr in Ludwigsburg, vor 6 Jahren auf knapp 15 Quadratmeter in Gießen gestartet. Eigentlich wie Apple heraus das Ganze nach und nach aufgebaut. Und inzwischen sind wir so weit, dass wir den ganzen Dachmarkt aus Ludwigsburg beliefern und dementsprechend natürlich noch sehr viel Potenzial haben, das Ganze auszuarbeiten.
Das bringt uns jetzt gerade mal zurück an die Stelle, du hast ja gerade eben gesagt, in Gießen auf 15 Quadratmeter angefangen, in der Garage, wie Effe. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Weil, also wir fanden das Thema ja super ungewöhnlich schon mal, aber du musst, das ging dir wahrscheinlich genauso, aber du musst ja irgendwie auf die Idee gekommen sein.
Das ist immer die Frage der Fragen, ja.
Ja.
Also vorab, es stand in keinem Lehrbuch. Vertical Farming, Indoor Farming ist ein komplett neuer Markt. Und die Nachhaltigkeit hat mich schon immer interessiert, auch schon sehr früh habe ich mich mit dem Wetter und mit den Bedingungen beschäftigt und bin dann auf Umwege auf das Indoor Farming und Microgreens gestoßen, wollte eigentlich Wirtschaftsingenieurwesen studieren, dachte mir aber auch, do it, versuch's, damit du nicht mit 30 auf der Couch bist und sagst, warum habe ich es nicht getan. Ja, inzwischen sind 6 Jahre her. Wir haben sehr viele erfolgreiche Wege über 100 Rewe-Märkte, Direktbelieferung gehabt, Galileo, ZDF, HR war vor Ort. Wir haben unsere große Farm in Ludwigsburg eröffnet und jetzt fängt es eigentlich erst an, das Ganze so richtig zu skalieren. Und wir hatten Corona dazwischen, der Ukraine-Krieg hat uns auch nicht einfacher gemacht, aber wir haben eins getan und das ist weitergemacht. Und deswegen das große ganze Bild ist ja wirklich, dass wir aus der Stadt für die Stadt gesunde Lebensmittel anbauen. Microgreens waren der erste Schritt. Im nächsten folgen Salate, Tomaten, Gurken, Pilze, damit man auch wirklich wieder so ein bisschen back to the roots kommt, wie bei Oma und Opa damals noch. Ja, und dass man halt wirklich regional wieder neu definiert, nicht 400 Kilometer, sondern auf 50 Kilometer begrenzt und dementsprechend wieder saubere Lebensmittel produziert. Das ist die Vision von mir. Mhm. Und den Schritt gehen wir den Weg. Und es steht noch viel Arbeit vor uns, aber das Fundament ist getan. Also im nächsten Schritt ist es dann vorgesehen, dass wir natürlich dann das Ganze auch über Deutschland hinaus beziehungsweise europaweit skalieren.
Aber wenn du jetzt sagst Gurken und du hast ja gerade eben Brokkoli auch schon erwähnt und das sind aber immer diese kleinen Microgreens, ne?
Genau, also aktuell haben wir ein Sortiment von 15 verschiedenen Sorten. Und ja, wir machen immer so ein kleines Blind-Tasting, also für die Zuhörer, falls ihr euch interessiert, Können wir gerne mal einen Tag vereinbaren, wo ihr euch durchprobieren könnt und erraten könnt, welche Sorten wir haben. Es ist ein ganz anderer Geschmack dahinter. Zum Beispiel unser Knoblauch, den muss man nicht schälen. Er schmeckt sehr intensiv und man hat auch nicht diesen Nachgeruch, wie man es gewohnt ist beim Knoblauch. Und ob es jetzt ein frischer Basilikum ist, der viel intensiver ist, weil natürlich der Geschmack und die Nährstoffe komprimiert sind und nicht über den ganzen Basilikum verteilen. Oder halt auch die Erbse, die 80% mehr Protein hat als herkömmliche Erbsen. Also man hat wirklich verschiedene Vorteile und Facts. Man kann das Ganze in Pesto einarbeiten, zur Suppe, zum Fleisch, in Salat, zu Kräuterbutter oder auch einfach in den Smoothie. Und am Ende des Tages wertet es jeden Teller auf, dekorativ, mit einem Geschmack natürlich. Also ich mache mir auch immer sehr gerne einfach einen Feta mit Tomaten in den Backofen, ein bisschen Olivenöl. Und im Anschluss einfach Radieschen, Basilikum drauf und voilà. Schmeckt besser als in Italien frisch geerntet.
Ja, weil die so intensiv sind, ne? Diese kleinen, die waren jetzt immer so kleine, ich sag immer so kleine grüne Pflänzchen, aber ihr müsst euch das echt vorstellen. Es sieht wirklich so, sind so winzige kleine Dinger und dann sind die so intensiv. Das ist wirklich echt irre. Das ist schon sehr, sehr lecker, ja.
Funktioniert das denn prinzipiell mit allen Arten von Pflanzen?
Wir haben schon sehr viele verschiedene ausprobiert. Also Melone hat sich interessant angehört, war aber sehr bitter. Und jetzt haben zum Beispiel auch Mais, ist auch sehr süß, also schmeckt schon fast wie ein Süßstoff. Es funktioniert teilweise. Man muss am Ende natürlich auch schauen, wie nimmt der Markt das Ganze an. Wir haben uns natürlich auch darauf konzentriert, natürlich einen guten Geschmack, eine gute Optik erstmal zu entwickeln und aus der Produktionsseite her natürlich eine effiziente Sorte. Mhm. Es gibt ja Sorten, die wachsen 3-4 Wochen, die sind dann erstmal uninteressant für uns. Wir haben uns erstmal so die ganzen Faktoren so uns angeschaut.
Also, dass es schnell geht, ne?
Aber klar, der Brokkoli schmeckt sehr kohlig, Radieschen schmeckt sehr radieschenlastig, aber hat nicht so diesen Wassergeschmack im Abgang. Also haben wir jetzt schon öfters rausgehört, der Basilikum ist viel intensiver, muss man weniger verwenden. Und ja, da gibt es wirklich die verschiedensten Geschmäcker. Wir haben uns auch erstmal auf eine Mixkiste spezialisiert mit dem Namen Gaumenfeuerwerk. Die hat es auch in sich, wie der Name schon sagt.
Wie kann man das auch selber mal probieren? Du hast jetzt zwar gesagt, man kann mal einen Termin vereinbaren, um das zu testen, aber in welchen Märkten kann man das dann zum Beispiel kaufen?
Wir haben uns nach Corona erstmal auf den Großhandel spezialisiert für Hotelleries und Restaurants oder auch Gemeinschaftsverpflegung. Und deshalb ist es aktuell für Endverbraucher nur bei uns hier auf dem Areal bei unerhältlich. Dort haben wir eine Zwischenstation aufgebaut. Allerdings, coming soon, wird es auch irgendwann in den regionalen Supermärkten geben. Aber ich wollte jetzt nicht zu viel verraten.
Musst du auch gar nicht, aber dass die Neugier da ist, dass man es ausprobieren möchte, das ist natürlich klar. Für uns, die wir hier in Stuttgart sitzen, ist das natürlich einfach, dann mal eben mal nach Ludwigsburg zu fahren und zu sagen, okay, da gucke ich doch mal vorbei. Wo kann ich das denn kaufen? Aber das ist sicherlich auch ein Markt, ne? Du hattest mir auch mal erzählt, dass es ja tatsächlich, also jetzt so Richtung Einzelhandel, auch tatsächlich nicht ganz so einfach ist, weil das ja auch so ein bisschen so ein Verbraucher-Learning ist, ne? Also es muss ja für uns Verbraucher, also jetzt nicht für mich und Anne, wir sind da, glaube ich, aber also generell ist natürlich so dieser Wunsch nach einer ständigen Verfügbarkeit ja auch da. Und wenn ich es richtig weiß, ihr liefert ja nur an bestimmten Tagen aus und darauf muss man sich einfach auch committen, ne?
Richtig, genau. Also wir haben ja auch mit unseren Händlern keine Netflix-Abos aufgebaut, sondern frische Abos. Weil gerade aktuell zu der Zeit haben wir ja eine Überproduktion im Food-Bereich. Ich sage immer, wir könnten Afrika ernähren, tun es aber nicht. Wir schmeißen sehr viel weg und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen Nachhaltigkeit in den Fokus rücken und deshalb haben wir das Ganze so aufgebaut, dass wir wöchentliche Abo-Modelle haben. Sprich, der Händler bestellt 100 Kisten Woche für Woche. Er kann ein bisschen das Ganze anpassen von den Mengen her, aber wir haben zumindest keine riesen Überproduktion. Und am Ende dankt uns nicht nur der Händler und auch der Endkunde, dass jede Woche frische Ware kommt, sondern auch Mutter Natur. Und das sollte auch immer im Vordergrund stehen.
Wenn ich mich jetzt für das Thema interessiere, ginge das auch irgendwie, dass ich das selber in meinem Keller, wenn ich einen hätte, installiere? Oder ist das schon so, dass das sehr aufwendig ist?
Also generell wächst der Kresser auf der Fensterbank, in Anführungsstrichen. Das Ergebnis ist dann immer natürlich unterschiedlich. wir haben uns natürlich darauf spezialisiert, das beste Produkt mit dem effizientesten System herzustellen. Und klar, vielleicht gibt es auch zukünftig kleine Backofen oder, sage ich mal, Gärschränke für zu Hause, damit auch der Endverbraucher sich wirklich zu Hause seine frischen Kräuter produzieren kann mit der besten Qualität. Und weil es ist ja auch so, dass auch teilweise natürlich in den ganzen Prozessen, wie jetzt bei Sprossen, muss man natürlich auch aufpassen bei der Keimung. Und da haben wir natürlich überall industrielle Prozesse mitentwickelt, um natürlich das beste Ergebnis zu liefern. Weil klar, visionstechnisch, warum produziert nicht jeder zu Hause seine frischen Kräuter? Wir sind unabhängiger von den ganzen Importen. Man hat frische Nährstoffe vor Ort. Man hat vor allen Dingen auch wieder einen Geschmack auf dem Teller. Und das ist eine große Vision. Also wenn du natürlich Lust hast, das Ganze mitzuentwickeln, können wir das Ganze natürlich gerne mal austesten, wie es bei dir im Keller funktionieren würde.
Ja, ich glaube, mir fehlt es ein bisschen am grünen Daumen, muss ich gestehen.
Das ist ja unsere Hausaufgabe, das Ganze so weit zu entwickeln, dass du keinen kühlen Daumen mehr brauchst, sondern es ja wie Brötchenbacken stattfinden soll.
Dann wäre ich ein gutes Testobjekt.
Weil früher bei Opa und Oma war es ja auch so, dass die Keller ja auch zur Lagerung der Lebensmittel gedient haben. Davon sind wir ja so ein bisschen weg aktuell. Und warum nicht für Produktionsstätten umfunktionieren?
Ja, das ist echt ein interessanter Punkt. Vielleicht kannst du an der Stelle ja mal sagen, weil ihr habt ja auch also einen Raum genutzt, der sehr ungewöhnlich ist. Ne? Kannst du uns einfach mal mitnehmen, wenn wir die Treppe runtergehen? In der Ecke. Wo gehen wir denn da hin? Was ist denn das? Wo seid ihr denn da genau?
Also vorab sind wir in Ludwigsburg auf dem Urban Harbor Areal. Für mich ist das das deutsche Silicon Valley. Hier sind Firmen wie Bosch, Porsche, Mann und Hummel, Kaufland ist hier auf dem Areal. Kleine Startups und wir befinden uns in den alten Luftschutzbunkern direkt unter Porsche Digital. Und genau, wie du gerade gesagt hast, es geht die Treppe runter. Wir ziehen Kittel an und sein Haarnetz über, waschen uns noch die Hände und dann geht's auch schon los. Wir haben leerstehende Kellerflächen transformiert. Das heißt, wir haben eine Food-Produktion aufgebaut und komplett neue Standards gesetzt. Vorher waren es leerstehende Flächen und jetzt werden da wöchentlich frische Microgreens produziert. Das Ganze haben wir mit der Firma Riba in Kooperation aufgebaut. Firma Riba ist ja Großküchenhersteller und dementsprechend haben wir da natürlich ganz andere Ansätze, auch von den Standards her. Wir haben ein komplettes Edelstahlsystem entwickelt, das ist weltweit einzigartig, weil da steckt unser Know-how drin aus den letzten 6 Jahren mit deutscher Ingenieurskunst aus Reutling und das merkt man schon, also unser System ist natürlich ein ganz anderer Maßstab. Von der Hygiene her, von der Langlebigkeit her, aber auch vom Endergebnis von dem Produkt. Also ist natürlich nochmal ganz schön zu sehen. Die meisten verwenden immer Hartplastiksysteme. Und da ist natürlich die Reinigung ein Riesenthema. Und vor allen Dingen auch die Langlebigkeit. Also die gehen ja auch sehr schnell kaputt. Und die Weichmacher verflüssigen sich nach 3 bis 5 Jahren, gehen dann auch wieder ins Lebensmittel. Also das ist ja auch noch ein großes Thema der Zukunft, Einwegplastik. Und mit den Themen beschäftigen wir uns, dass wir wirklich neue Standards setzen in der Foodproduktion.
Und du hast das jetzt so ein bisschen fast lapidar erzählt, ihr seid da unter Bosch, aber das ist ja, da kann ja nicht jeder hin. Also das war wahrscheinlich auch ein Weg, da das Richtige zu finden, oder?
Ja klar, der Weg hat uns hierher geführt. Witzigerweise war ja auch unsere Vision vor 6 Jahren aus der Stadt für die Stadt. Und das Urban Harbor hat ja auch die große Vision, das Stadtquartier zu sein, aus der Stadt für die Stadt eine Plattform anzubieten. Deswegen haben wir natürlich auch hier perfekte Voraussetzungen und auch ein perfektes Match. Und klar, gerade mit den ganzen Synergien von Bosch, Porsche, mit den ganzen anderen Firmen auf dem Areal, spiegelt sich das natürlich perfekt wieder.
Ja, das ist ein total spannendes Areal, ja, weil da ja, wie du sagst, da wird ja auch schon länger über das Thema nachgedacht. Ursprünglich ja auch Landwirtschaft, also das nachvollziehen können, wo kommt eigentlich was her? Also wie kriege ich das eigentlich vom Feld auf den Teller? Was passiert eigentlich da, sodass es aber jeder nachvollziehen kann. Also den Ansatz finde ich ja per se ja auch ganz toll, dass man eben sich wirklich damit auseinandersetzt, ja, was kaufe ich denn da, was habe ich denn da, ja. Das ist ja so ein bisschen auch so eine Erziehung, glaube ich, für uns alle, dass es ein guter Gedanke ist, sich da bewusst zu werden, oder? und sich damit auseinanderzusetzen?
Ja, im Grunde genommen muss es schon im Kindergarten oder auch in der Grundschule anfangen, dass man Berührungspunkte hat und dass sich da halt schon mal ein bisschen was von der Herangehensweise verändert, weil meine Generation oder auch die davor, sage ich mal, teilweise, also Opa und Oma waren froh, dass sie was auf dem Teller hatten. Mama, Papa, Industrialisierung des Foods, alles wurde schneller, Mikrowelle kam hinzu, man hat gar nicht mehr überlegt, man war einfach nur happy, das ist unkompliziert, was war was da. Aber natürlich die ganzen Folgen sind Unverträglichkeiten und. Und das Thema Foods ist ja ein großes Thema. Generell, die Küche verbindet ja und das ja schon seit eh und je. Also der Mensch hält ja 3 Minuten ohne Luft aus, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Essen. Also sind das die Grundelemente, die wir benötigen, um zu leben. Und deswegen ist halt Food ein großes Thema.
Seid ihr da eigentlich irgendwie unterwegs? Also mit so, keine Ahnung, das würde sich ja jetzt anbieten, sag ich mal spontan. Also entweder mit Kindern, den Kindern das nahe zu bringen oder, keine Ahnung, Kochkurse oder whatever. Also einfach, wo man halt auch noch ein bisschen noch eine Chance hat, das eine oder andere noch extra zu vermitteln. Macht ihr da?
Aktuell weniger, weil wir ja noch im Aufbau uns befinden.
Ja.
Und deswegen fokussieren wir uns natürlich erstmal darauf, das Ganze weiter aufzubauen. Aber klar, wie du schon eben angesprochen hattest, das sind Gewohnheiten. Und da habe ich auch eine gute Buchempfehlung. Was mir auch sehr geholfen hat. Genau, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und im Grunde genommen, das, was wir uns erarbeiten oder das, was wir lernen, das haben wir ja irgendwann in der Gewohnheitsschleife. Und bei mir war es zumindest so, ich hatte halt viele Unverträglichkeiten, habe mich dann erst mit dem Thema beschäftigt, mit dem Food, woher kommt's her, was tut mir gut, was lasse ich weg, was hilft mir. Und meistens ist es ja auch so, wir als Mensch beschäftigen uns meistens mit dem Thema, wenn wir ein Problem haben und nicht vorab. Und deswegen, ich habe inzwischen keine Unverträglichkeiten mehr, bin auch sehr froh darüber, habe quasi meine Ernährung komplett gedreht. Und deswegen tue ich mich auch gerne bei dem Food, bei dem Lebensmittel hinterfragen, drehe mir die Verpackung um, schaue mir alles 5-mal an, um halt einfach sicher zu gehen, dass das ein gutes Lebensmittel ist. Und das spiegelt sich natürlich auch mit unseren Microcons wieder, wieso wir das Ganze natürlich auch so angehen und anpacken.
Mhm. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Menschen sind Gewohnheitstiere, auch besonders was Essen angeht. Ist dir das auch schon begegnet, dass Leute eher skeptisch waren, weil die Microgreens ein bisschen anders aussehen als das, was sie quasi gewöhnt sind? Oder ist da die Offenheit schon gegeben?
Ich hatte wirklich in diesen 6 Jahren nur eine Person, der es nicht geschmeckt hat. Und ich glaube, den konnte man einfach nicht überzeugen. Das war wahrscheinlich ein reiner Fleischfresser. Aber ansonsten natürlich erstmal skeptisch. Was ist das? Die meisten denken Kresse. Sieht so aus. Man beschäftigt sich nicht ja damit, woher soll man es wissen. Aber sobald man einmal probiert hat, ist man überzeugt. Also das ist auch das Schöne daran, weil man einfach sieht, hey, mit so einem kleinen Food kann man so viel Überzeugungsarbeit leisten. Und da steckt ja noch viel mehr dahinter als nur das. Und Geschmäcker sind ja verschieden, deswegen haben wir auch verschiedene Sorten. Und deswegen also gerne mal vorbeikommen, ein kleines Tasting vereinbaren und selbst überzeugen. Das ist auch immer dieses Schöne daran, weil halt einfach die Geschmäcker so intensiv ist und immer dieser Aha-Effekt so groß ist.
Ja, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich am wichtigsten, dann durch den Geschmack zu überzeugen.
Weil wir können ja viel erzählen, wenn der Geschmack nicht überzeugt, dann bringt das alles nichts.
Aber weil du gerade sagst, mit dem Testen und auch auf die Frage von Anne nochmal zurückzukommen, auch in eine andere Richtung, auch Gastronomen sind ja Gewohnheitstiere. Und mit denen habt ihr euch als allererstes ja auseinandergesetzt auch oder mit unter anderem gleich am Anfang. War das da eigentlich schwierig, also da Überzeugungsarbeit zu leisten? Weil die haben ja auch so ein bisschen, also nicht alle, das will ich auch nicht verallgemeinern, um Gottes Willen, aber es ist ja dann doch was Neues, was da in die Küche kommt und man braucht dafür ja auch Fantasie, wie man damit umgeht, oder? Wie war da der Start eigentlich?
Klar, das ist schon richtig. Also Thema Dekoration war ja vorab eigentlich immer nur in der 1-2-3-Sterne-Gastronomie schon bekannt. Die kannten das Produkt natürlich so einigermaßen, waren auch sehr froh darüber, dass es uns gibt. Und natürlich viel Arbeit müsste natürlich geleistet werden dann für, sage ich mal, Schnitzelhäuser, Italiener, für große Kantinen, Gemeinschaftsverpflegungen, weil die das natürlich noch nicht kannten und auch manchmal auch skeptisch erst am Anfang waren. Aber sobald wir das Ganze einmal präsentiert haben, vorgestellt haben, meine Kisten dagelassen haben, war eigentlich schon das Ganze von selbst überzeugend genug und somit sind wir auch erfolgreich geworden, also dass wir das Ganze natürlich schon noch vorgestellt haben und nach den Weg gegangen sind.
Also viel persönlicher Einsatz einfach vor Ort.
Ja. Ja, okay. Aber dass ihr jetzt irgendwie, also keine Ahnung, gebt ihr dann auch manchmal so für Gastronomen oder Gemeinschaftsküchen, die vielleicht noch keine Idee dazu haben, das prinzipiell okay finden, gebt ihr denen so ein bisschen Empfehlungen, was man damit alles machen kann mit den Microgreens? Also gebt ihr da so Rezeptideen, sage ich jetzt mal ganz flapsig, ja. Macht ihr sowas?
Ja klar, also einige Köche, sage ich mal, die sind ja schon sehr kreativ und haben auch Lust drauf, was Eigenes zu zaubern. Aber wir haben ja auch einen Culinary Manager, der sich ausgiebig auch mit der Weiterverarbeitung beschäftigt hat. Das heißt, wir haben Pestos, Senfe, Maultaschen, also die schwäbische Maultasche getoppt mit unseren Treats, auch ein absolutes Highlight. Ob es jetzt Bratwürste sind, eine Kräuterbutter, also da gibt es ja einige Anwendungsmöglichkeiten. Und man kann es natürlich auch in Rezepte wie einen Salat zum Fleisch. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Das haben wir auch dementsprechend vorbereitet, ja.
Das ist cool. Ich habe es mit Pasta probiert. Das funktioniert übrigens sensationell.
Ist auch sehr besonders natürlich mit der Microgreens. Das ist eine ganz neue Frische und ein ganz anderer Geschmack.
Ich fand es interessant, dass du auch gesagt hast, dass ihr es auch, also, dass ihr euch auch bei zum Beispiel Kantinen und eben jetzt nicht der Stern der Küche nur beworben habt, weil im ersten Moment hatte ich schon so assoziiert, ja klar, in den besseren Restaurants gibt es das dann, aber es ist natürlich spannend. Wie kamt ihr dazu, dass ihr gesagt habt, ja, wir wollen aber überall hin?
Ja, generell wollen wir ja Lebensmittel beziehungsweise auch nachhaltige Lebensmittel, welche gesund angebaut werden, wieder in den Mittelpunkt stellen. Und Teller gibt es ja überall auf dem Tisch. Ob es jetzt zu Hause ist, ob es in der Großverpflegung ist oder in der Sternegastronomie. Natürlich sind das immer verschiedene Kanäle. Die Kommunikation sollte immer anders da sein. Aber unser Ansatz ist ja, jeden Teller mit der Frische zu verändern. Natürlich haben wir da in der Sternegastronomie angefangen, weil die Kommunikation etwas einfacher war, weil das Produkt schon bekannt war. Und natürlich gehen wir den Weg auch weiter und wollen das Ganze natürlich auch auf jeden Teller revolutionieren. Nur beim Endverbraucher ist es ja so, dass man den quasi auch einmal das Ganze erklärt. Und dann geht er einkaufen, heute hat er einen guten Tag, morgen schlechten, dann ist es wieder vergessen am nächsten Tag. Und der Küchenchef, man hat ein Küchenteam geschult von 50, sage ich mal, Köchen. Und man kann gleichzeitig 1.000 bis 10.000 Essen verändern. Und natürlich gehen wir diesen Weg nach und nach. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jeden Teller verändern mit der Frische.
Das klingt nach einem guten Plan. Ja. Kannst du vielleicht schon sagen, was jetzt so aktuell eure nächsten Schritte sind, die anstehen?
Generell verraten wir nicht unsere nächsten Schritte.
Ja.
Aber es bleibt spannend. Nein, also generell die große Vision ist natürlich aus der Stadt für die Stadt. Das Ganze gehen wir jetzt mit den Microgreens im ersten Schritt an. Darauf folgen dann Salatfarmen, Pilzfarmen, Tomatenfarmen. Also das ist jetzt nichts, was morgen passiert, aber was die nächste Zeit passiert, nach und nach.
Ich glaube, euch gehen die Ideen nicht aus, ne?
Klingt
das so wie die, ja.
Ja, ich meine, wenn man sich mal generell die Welt anschaut und auch das Klima, wir sind auf einem Planeten, eine Spezies Mensch und haben ein Problem und das ist das Klima. Aktuell fängt es schon an, uns kleine Probleme zu schaffen. Aber mal 10, 20 Jahre in die Zukunft gedacht, wenn wir vor sehr großen Herausforderungen stehen. Und deswegen müssen wir jetzt anfangen, Lösungen für die Probleme von morgen zu entwickeln. Mhm. Und deswegen gehen wir das Thema so intensiv an.
Ja, ist mega spannend. Insofern, ja. Also ist toll, dass ihr das macht. Bin so neugierig, wo da die Reise hingeht. Ja, ist eigentlich auch schon ein schöner Punkt, um auf das Buch nochmal zu kommen. Also du hast ja gesagt, du hast Leseempfehlung, brauchen wir natürlich, ist ja klar, ist ja unser gemeinsamer Nenner hier. Insofern sind wir natürlich jetzt sehr gespannt, was du empfiehlst. Wir hatten es von Gewohnheiten.
Ja, generell lese ich auch sehr gerne. Und was mich am meisten inspiriert hat, das Buch Die Macht der Gewohnheit.
Es sei auch noch so.
Ja, das ist einfach so. Das hat mir eine komplette Übersicht quasi gegeben, weil wie man quasi Gewohnheiten aufbaut, wie Gewohnheiten funktionieren und wie man sie vor allen Dingen auch austauscht. Ich muss dazu, okay. Ich habe damals auch geraucht. Die Gewohnheit habe ich ausgetauscht.
Ah.
Das Rauchen weggelassen, dafür bin ich dann auf Kaugummis umgestoßen. Also für jeden Raucher, der aufhören will, ein guter Tipp, die Gewohnheit einfach mal auszutauschen, durch was anderes zu ersetzen. Oder morgens mal geht direkt ans Handy, weil es eine Gewohnheit ist. Man kann das aber immer durch eine neue Gewohnheit quasi anpassen. Und da ist es halt sehr schön erklärt, wie einfach es ist, eigentlich seine Gewohnheiten über den Tag aufzubauen und sich vor allen Dingen auch mal Gedanken zu machen. Und deswegen vorhin, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und jede Gewohnheit ist veränderbar. Es braucht lediglich 21 Tage, dann ist eine neue Gewohnheit integriert. Und das macht es mir natürlich sehr einfach, sage ich mal, meine Gewohnheiten aufzubauen und zu entwickeln und zu integrieren. Deswegen ist das eine gute Grundlage, wenn man sich natürlich damit beschäftigen will, seine Gewohnheiten anzugehen. Ob es jetzt Essgewohnheiten sind, mit dem Sport, mit der Arbeit, mit dem Lifestyle, mit der Familie.
Echt, 20 Tage braucht es nur?
21.
Okay, 21. Das ist gar nicht so lang.
Nee, und danach ist es integriert. Also natürlich kommt es auf den inneren Schweinehund, also die Disziplin am Ende des Tages darauf an. Es ist nicht einfach, aber einfach kann jeder, sage ich immer. Und wenn man es nicht für sich selber macht, für wen dann sonst?
Das stimmt.
Deswegen Empfehlung, das Buch lesen, ausgiebig Gedanken machen, was möchte ich in meinem Tag integrieren, die aktuellen Gewohnheiten mal aufschreiben und dann einfach austauschen, durch was Besseres ersetzen. Und wie mit dem Beispiel der Zigarette mit dem Kaugummi, ganz einfach ausgetauscht.
Ja, alle anderen schlechten Gewohnheiten kann man durchs Lesen ersetzen.
Zum Beispiel.
Ja, so. Klappt das auch mit Süßis essen? Anna, hast du das schon probiert?
Zucker kann man ja auch ersetzen, also nimmt man einfach Obst oder Nüsse.
Mhm. Der klingt nicht überzeugt.
Doch, das wäre für mich irgendwie eine gute Idee. Genau, weil ich definitiv auch noch zu viel Süßes esse. Ja.
Es gibt ja in der Natur auch immer einen Gegenspieler. Also Aktion, Reaktion, und auch wenn du schreist nach Zucker, kannst du ja natürlich auch auf was anderes umsteigen, um das zu befriedigen, ja.
Da denke ich jetzt mal drüber nach. Das finde ich echt total spannend. Tatsächlich, ich meine, ey, wir haben alle irgendwelche Laster, oder? Also so Gewohnheiten, die vielleicht nicht ganz so super sind für uns. Also da kann jetzt jeder, der zuhört, bin mir ganz sicher, euch fällt eine Menge ein, was man irgendwie vielleicht austauschen könnte. Insofern schreibt es doch mal, was ihr gerade so austauschen würdet. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Genau. Robin, wir sagen an der Stelle einfach vielen, vielen Dank, dass du uns da mal mitgenommen hast zu den Teenagern unter den Pflanzen. Wir haben, glaube ich, alle mal ganz kurz ganz viel dazugelernt. Und es war, finde ich, auch sehr, sehr motivierend, immer noch am Start des Jahres, oder? Das kann man immer noch so sagen. Das war ja so unser Motto, jetzt so mit den ersten Podcast-Folgen. Und das passt wunderbar. Insofern, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch informieren wollt, wir stellen alle Links zu eurem Farm-Up natürlich auch in die Shownotes. Also es ist ganz einfach, dich, Robin, zu verfolgen, dein Unternehmen zu verfolgen, zu gucken, was da alles passiert. Du hast ja ein paar Sachen angedeutet. Ich glaube, es lohnt sich mal zu gucken, was kommt da als nächstes. Buchempfehlung natürlich genauso. Genau, und Anne und ich, wir sagen jetzt einfach tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns darüber sehr. Genau.
Danke, Anja. Frische Grüße.
Ja, danke, Robin. Danke, Anne. Macht's gut da draußen. Ciao. Tschüss. Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt. Denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.